Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vielen, vielen Dank, Ralf. Diese Folge wird euch präsentiert von Ralf. Und diejenigen, die so ziemlich neulich eine Rezension bei
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tunes hinterlassen haben für Amerikaner für euch, so eine 5-Sterne-Bewertung und Rezension und das Ganze freut mich nicht nur zu lesen, wenn ich ab und zu mich einloggen kann in das deutsche
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
iTunes, aber das hilft der Show auch enorm. Ich wollte jetzt, diese Folge wurde ein bisschen lang, muss ich ehrlich sein, weil ich bin ein Riesenfan von Dolly Parton. Dolly Parton hat Rekorde gebrochen von den Beatles und Elvis und ist ein Phänomen und ich habe ausführlich über Dollywood erzählt und das Ganze. Sie hat Lieder geschrieben, die ihr alle kennt. Aber es ist so viel los. Also erstens folgt mir bei Social Media, weil ich gerade ein Haus kaufe und das sind so viele andere Projekte, die gerade unterwegs sind bei YouTube und das Ganze. Ich habe deswegen podcastnick.com repariert, dass man alles leichter finden kann und sehen kann, was ich so treibe in den letzten Monate, Tage, Wochen. Das ist Hammer. Ich war dreimal zu Gast wegen der Wahl, also wir haben jetzt einen neuen Präsidenten, yay! Und das Ganze, also passt einfach mal bei Twitter und Instagram und Mastodon auf und wenn ihr das nicht habt, dann guckt einfach ab und zu mal bei podcastnick.com vorbei, denn hier wird absolut nicht alles erwähnt, no way, was ich so alles mache. Genau, aber wegen dem ganzen Umziehen und so und vielleicht wegen einem GarageBand-Update, war mein Mikrofon ein bisschen komisch und ich ziehe gleich nochmal wieder um. Es ist gerade ein Albtraum. Alles ist gerade sehr komisch. Aber ich habe mich so gefreut, dass wir einen neuen Präsidenten haben und alles und dass ich ein Haus kaufe und so, dass ich euch eine Dolly Parton-Folge gebe. Wenn hätte ich es gestern oder vorgestern veröffentlicht, wäre es sogar eine Thanksgiving-Folge gewesen. Aber es gibt ja eine Thanksgiving-Folge, die könnt ihr hören. Und jetzt, ja, jetzt eine Stunde oder so von Dolly Parton. Sorry, aber es hat mich sehr gefreut, einfach ihre ganze Karriere durchzugehen. So, das ist das. Wenn ihr euch nur über Dollywood interessiert oder über die letzten 10, 20 Jahre, was Dolly Parton gemacht hat, dann hört einfach die letzten 20 Minuten oder so. Aber dann versteht ihr vielleicht nicht, warum sie so eine große Legende ist, was für ein großes Herz diese Frau hat und warum sie überhaupt Rekorde von The Beatles und Elvis und so brechen kann mit Musik. Schon erstaunlich. Und deswegen würde ich raten, tut mir doch den Gefallen und hört die ganze Folge. Vielen Dank und viel Vergnügen or whatever. Enjoy. Thank you.
Diese Folge könnte in einer ganz anderen Richtung gehen. Rechts, links, Republican, Democrat, alle Amerikaner sind sich einig. Wer hat die berühmtesten Brüste seit mindestens 2 Generationen bis heute in Amerika? Donald Trump und Joe Biden sagen beide Dolly Parton. Oder was weiß ich, wahrscheinlich, also vermutlich. Als die Country-Sängerin sich mal über Feminismus äußerte, sagte sie: Ich war die erste Frau, die ihren BH verbrannte, als damals so in den 60er üblich war in der Feminismusbewegung. Es dauerte 4 Tage, bis die Feuerwehr es löschen konnte. Dolly Parton auch, also berühmterweise, hat mehrmals Angebote von Playboy verneint, war aber einmal auf dem Cover Oktober 1978. Und ihr kennt vielleicht das erste Klon, dieses Schaf, das auch Dolly heißt. Das ist nicht Zufall, dieser Schaf Dolly wurde nach Dolly Parton benannt, weil das von einer Zelle von einem Schafs Mammary Gland, also auch von der Brust, kam. In Mobile, Alabama, die General W.K. Wilson Jr. Bridge, wird normalerweise eigentlich die Dolly Parton Brücke genannt, da die 2 Bögen auch ein bisschen Brüste ähnlich sind. Genauso wie die Hernando de Soto Brücke über die Mississippi River in Memphis ist genauso. Ja, das gleich mal aus dem Weg. Und jetzt werden Dolly Partons Brüste nicht mehr erwähnt in dieser Folge. Aber sie hätte nichts dagegen. Ich weiß nicht, ob ihr mal über Dollywood in Tennessee gehört habt. Schon sehr früh in den 70er, glaube ich, schrieb sie ein Lied über eine Transfrau und bekam danach Lebensdrohungen. Dolly Partons Imagination Library, also Fantasiebücherei, was sie in England anfing, schickt 1 Buch jeden Monat an jedes Kind, das angemeldet ist, von der Zeit ihrer Geburt bis sie Kindergarten erreichen. Und ungefähr 1600 Gemeinden geben an die Imagination Library an fast 850.000 Kinder jeden Monat in den Vereinigten Staaten, Kanada, England, Australien und Irland. 2018 wurde Dolly von der Library of Congress geehrt, als sie ihr 100-millionstes Buch durch dieses Programm an Kindern schickte. Außerdem, also unzählige Organisationen, sie arbeitete mit oder half Spenden an den amerikanisches Rote Kreuz oder die HIV, also AIDS, verbundene Charities. Sie gibt hier und da mal 500.000 an Krankenhäuser für Kinder oder spielt Konzerte, wo das Geld alles an, ja, also Kinder oder Peter, also Tierrechte, alles Mögliche geht. Sie half den Bald Eagle, also die, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, unser Nationaltier, dieses komische Adler mit dem weißen Kopf, indem sie ein paar von den Adlern bei Dollywood beschützt. Und deswegen hat sie jetzt eine Partnerschaft oder zumindest eine Auszeichnung, Partnerschaft-Auszeichnung von der US Fish and Wildlife Service. 2016, nach Wildbrände in Great Smoky Mountains, beteiligte sie sich auch wieder an so eine große Aktion, so Telethon und das Ganze, um Geld an den Opfern zu geben. Sie schaffte es, ungefähr 9 Millionen Dollar für die Wildfeueropfer zu verdienen. Und 1 Million an Vanderbilt University, auf jeden Fall eines der berühmtesten Country Stars in amerikanischer Geschichte. Vielmehr Pop-Hits über Jahrzehnte und das Bluegrass-Star schlechthin. Ihr kennt auch alle Lieder von Dolly Parton. Sofort und jeder von euch, ohne lange zu überlegen. Wenn ihr alt genug seid, kennt ihr Musikvideos bei MTV wie 9 to 5. Oder ziemlich neulich, letztes Jahr oder so, vielleicht Miley Cyrus' Cover von Jolene. Hörte sich eigentlich so an. Und das Lied, das zweifelfrei Whitney Houston gehört, hat Dolly Parton 30 Jahre früher geschrieben. Okay, so vieles mehr. Du meine Güte. Dolly Parton ist eine Legende. Also besser legen wir einfach los. Dolly Rebecca Parton wurde am 19. Januar 1946 in einer Einzimmerhütte am Ufer des Little Pigeon River in Pittman Center, Tennessee, geboren. Sie ist die vierte von 12 Kindern. Ihre Mutter Avie Lee Caroline und Vater Robert Lee Parton Sr. Zwei von den 12 Kinder leben jetzt nicht mehr. Eines kurz nach der Geburt 1955 und Floyd starb 2018. Die anderen 10 Parton-Kinder gibt es noch. Ihr Vater, der einfach als Lee bekannt wurde, arbeitete in den Gebirgen von East Tennessee, ein Sharecropper, also sehr armer Bauer und hatte auch eine sehr kleine Tabakfarm. Er musste andere Jobs machen. Dolly Parton beschrieb sie oft als dirt poor, also praktisch ärmer geht's nicht. Lee konnte gar nicht schreiben. Dolly sagte, also trotzdem war er sehr schlau, hat einfach nie lesen und schreiben gelernt. Er konnte Geld verdienen, er war gut in Business und so weiter. Ihr Großvater mütterlicherseits war ein Pentecostal-Prediger, also gingen die Partons immer regelmäßig jeden Sonntag zur Kirche. Und so sagte sie, sie hat ihr ganzes Business- und Geschäftslernen von ihrem Vater geerbt und ihre musikalische Begabtheit von ihrer Mutter. Und dieses kleine Farm, an dem Dolly Parton aufwuchs, war von Wald umzingelt. Und sie schrieb auch oft davon, also in Liedern und in Interviews und so weiter. My Tennessee Mountain Home in den 1970er ist über ihr Haus, wo sie aufwuchs. In den 1980er kaufte sie ihr das Haus oder das Bauernhof von ihrem Vater wieder und renovierte es praktisch, machte es wieder bewohnbar. Sie wurde in den Church of God in Cleveland, Tennessee erzogen. Das ist wichtig. Also ihr Großvater war dort der Pastor und das ist wichtig, weil sie eben schon sehr früh öffentlich sang eben wie viele amerikanische Musiker ihre Karriere in der Kirche anfingen. Ja, mit 6 Jahren schon fing sie an, im Chor oder vor der Kirche zu singen. Mit 7 fing sie an, eine hausgemachte Gitarre zu spielen. Und ein Jahr später kaufte ihr Onkel ihre richtige Gitarre. Und 1976, da wäre sie jetzt 23 Jahre alt oder so, kam sie mit ihrem ersten Album raus, Hello, I'm Dolly. Und fing danach an, Musik aufzunehmen. Dolly Parton ist sehr schlau, was ihre Karriere angeht. Das sieht man oder werden wir immer wieder und wieder sehen. Einmal sagte sie, ich bin nicht beleidigt von den ganzen dummen Blondinenwitze, weil erstens ich weiß, dass ich nicht dumm bin und außerdem bin ich gar nicht blond. Also Dolly war auch für ihre Perücken und so weiter berühmt. Sie hatte 25 Lieder, die die Nummer 1 in den Billboards Country Music Charts erreichten. Das ist ein Rekord für eine Künstlerin. Also zumindest gleich mit Reba McEntire. Sie hat 44 Top 10 Country-Alben, ein Rekord, ob Künstler oder Künstlerin, und 110 Singles, die in den Charts landeten über die letzten 40 Jahre. 110 Singles in den Charts, 10 Grammy Awards und so weiter und so weiter. Aber als sie anfing, als Kind schon zu singen, trat sie auf hier und da im lokalen Radio auf, in den so East Tennessee-Gegend. Mit 10 war sie schon bei The Cass Walker Show, also eine größere, auch immer noch Radiosendung in Knoxville, Tennessee. Und mit 13 erschien sie in The Grand Ole Opry. Ich glaube, ich habe The Grand Ole Opry auf jeden Fall schon mal erwähnt, wo sie zum ersten Mal, also mit 13 traf sie bei The Grand Ole Opry zum ersten Mal Johnny Cash. Johnny Cash habe ich auf jeden Fall öfter erwähnt. Und Johnny Cash sagte ihr, gab ihr so ein bisschen Rat, sagte ihr so, ja, also folge deinem Instinkt, was ihre Karriere und so angeht. Dieses Treffen ist eigentlich eine Legende, weil Dolly Parton hat sehr berühmterweise ihre eigene Bahn gemacht, schon sehr früh und war revolutionär. Also das ist so der Punkt dieser Folge oder warum ich das überhaupt aufnehmen wollte, ist, ich glaube, Mein Argument ist, Dolly Parton ist nicht nur ein Haufen Make-up, eine Perücke und große unechte Brüste, whatever, sondern nein, das Ganze ist ein Image, sehr, sehr vorsichtig kalkuliert. Aber ihr Treffen mit Gianni, das ist so legendär, dass sie so sehr früh, eben, dass ein Star sein ihr Schicksal war schon. 64 bekam sie ihr Highschool-Diplom und zog am nächsten Tag nach Nashville. Zuerst hat sie nur Lieder geschrieben. Sie hatte einen Deal mit Combine Publishing und schrieb oft mit einem Bill Owens. 66 und 67 landeten zwei von ihren Singles in den Charts. Und viele berühmte schon, also so Hank Williams Jr. und Kitty Wells und so, sangen ihre Lieder, die Lieder, die sie geschrieben hat. Mit 19 ging sie zu Monument Records. Das war 1965. Da wurde sie erst so als Bubblegum-Pop-Sängerin aufgenommen. Das war nicht so erfolgreich in ihrer frühen Pop-Karriere. Ein Hit war Happy Happy Birthday Baby. Ich kenne das nicht. Auf jeden Fall war das wohl irgendwo in den Billboard Hot 100. Ansonsten kein großen Erfolg. Sie wollte auch eher Country singen. Monument Records wollte das nicht. Sie haben eigentlich eine Popsängerinnen gesucht in der Zeit. Sie dachten irgendwie, ihre starke Vibrato-Stimme wäre auch nicht für Country geeignet. Ja, weil es halt noch keinen Dolly Parton gab und weil man das halt, ja genau, Rückblick, ist das alles Schwachsinn. Aber Put It Off Until Tomorrow, das war der Hit 66, wurde von Bill Phillips aufgenommen. Parton erschien zwar in dem Lied, aber wurde nicht mal, also bekam gar keinen Credit, war nicht mal eines der Sängerinnen aufgezählt. Wurde aber Nummer 6 in den Country Charts, 66. Und dann gab Monument Records nach und ließ sie ein paar Country-Lieder aufnehmen. Das erste Country-Lied, den sie aufnahm, war Dumb Blonde, Dumme Blondine. Das ging zu den Country Charts, 67. Und dann Something Fishy wurde Nummer 17. Und das war ein Teil, also das sind zwei Lieder von Hello Dolly, ihre erste Platte. In dieser Zeit heiratete sie Carl Dean. Und Carl Dean ist ein sehr privater Mann. Er ist eigentlich nicht im Lampenlicht, wie Dolly Parton. So genau das Gegenteil. Und was auch sehr interessant ist, ist, sie sind immer noch glücklich verheiratet. Das ist nicht so ein typisches Hollywood-Star, die oder sogar Sängerin, die 10-mal heiratete und keine Ahnung und Skandale, sondern nein, sie heiratete ziemlich früh, 66, und ist bis heute immer noch mit dem gleichen Mann verheiratet, skandalfrei. Ich finde, das ist auch einfach, also ein Symptom von ihrem Charakter, ein Zeichen von, was für ein Mensch sie ist. Aber genau, auch einmal erwähnenswert, dass sie jetzt ist 66, sie heiratete. Ungefähr die gleiche Zeit, wo sie The Porter Wagoner Show anfing. Das ist gut zu erwähnen, also The Porter Wagoner Show, so fing ihre Karriere richtig an. Alle Amerikaner von meiner Mutters Generation kennen alle Dolly Parton, so dann kam sie so richtig, so national, bundesweit, so auf dem Radar von Leuten. Das war eine große Sendung mit, ja, also auch so Country-basiert, denke ich mal, auch so mit vielen Lieder, wo sie sangen und halt so kleine Gags und Gäste und das Ganze. Wie Hee-Haw, ich habe ja mal eine Show über Hee-Haw gemacht, aber war auch ein bisschen anderer Format, aber ein bisschen ähnlich auch. Also da war halt eine Bühne involviert und ein Live-Publikum und so weiter. Also so eine Art Show und dann halt so komische Entertainment. Gibt es heute nicht mehr so. Aber damals in den 50er, 60er und so sehr häufig eben. Genau, und also diese Zeit, wo sie die Porter Wagoner Show anfing und heiratete, so ihre Karriere richtig anfing. Eigentlich heißt sie Dolly Parton Dean offiziell in ihrem Pass, aber sie sagt das nie. Ich glaube, ihr Mann hat sie auch, ich finde das schon sehr interessant, wie privat er ist. Er hat sie nur einmal live gesehen. Also er scheint niemals mit ihr, ist so das Gegenteil von wegen vermeidet Leimlicht. Is that what it is? Leimlicht? Ah, fucking Auf jeden Fall hatten sie 2016 ihr 50. Hochzeitstag. Und Dolly Parton hat auch keine Kinder, wird nie, also jetzt ist sie zu alt, aber musste eine OP haben wegen irgendeiner medizinischen Condition, Krankheit, was auch immer. Und genau, also sie ist die Godmother, nicht Schwägerin, Patin. Die ist die Patin von Miley Cyrus, also die Tochter von Billy Ray Cyrus. Like, you guys know Miley Cyrus. Miley Cyrus. Das ist auch sehr, also wenn man Interviews von Dolly Parton hört, redet sie immer über Miley Cyrus. Wenn man Interviews von Miley Cyrus hört, redet sie, wie wichtig Dolly Parton war in ihrer Karriere und der ganze Rat. Und Miley Cyrus ist auch, glaube ich, jedes Jahr in Dollywood bei so einem Festival und das Ganze. Also selbst die berühmtesten Country, die jungen Country-Sänger heute, so haben wortwörtlich teilweise Dolly Parton als Patin. Ja, das Ganze wollte ich einmal zur Ehe sagen, weil sie ist über 50 Jahre verheiratet, hat keine Kinder, kann gar keine Kinder haben, aber ist halt die Mutter von, oder halt die Patin von Country Music schlechthin. Auf jeden Fall in der Zeit von The Wagner Show bekam sie einen neuen Deal von RCA Victor, also einen neuen Record-Album-Deal. Und Wagner half ihr mit diesem Deal. Und also RCA war sich sehr unsicher, wie auch ihr letztes Record-Label auch sehr unsicher war, dass sie eine Country-Sängerin sein könnte. Und so machten sie zuerst viele Duette. Sie traten zusammen im Fernsehen auf und dann auch veröffentlichten sie Alben zusammen. Und das war so zwischen 1968 und 1974 oder so hatten sie jedes Jahr, also ununterbrochen. Sie hatten praktisch immer Singles in den Top 10 von den Country Charts, Wagner und Parton. Genau, und dann erst langsam kamen die Solo-Songs von Dolly Parton. Just Because I'm a Woman ist, glaube ich, das bekannteste von dieser Zeit. Amerikaner kennen den auf jeden Fall, keine Ahnung. Ja, also ihre Solo-Karriere fing langsam an, einerseits. Sie hatte schon sehr krasse Lieder. Es gab ein Lied, das über eine schwangere Frau war, die sich schließlich ermordete, selbst umbrachte, in den 60er. Also sehr komische Revolution, eben nicht Bubblegum Pop, sondern teilweise sehr tiefe Lieder. Ein Lied, das aus diesem ganzen Wagner-Show kommt, kennt ihr alle, und zwar wollte Dolly Parton, also schließlich fing ihre Solo-Karriere an, schließlich wollte sie sich von der Show und Wagner trennen, sie hatte größere Dinge zu tun, und dann schrieb sie ein Lied, das klar machte: Ich werde dich zwar immer lieben, aber es ist auch aus. Ich muss los und ich muss weiter. Und ich glaube, genau, das Lied war einfach perfekt. Also, es war eine sehr starke Aussage. Man konnte es irgendwie nicht ignorieren und dann war es auch irgendwie klar, das ist ein trauriges Lied irgendwie. Es ist, ich werde dich immer lieben, aber es ist auch vorbei. Ja, doch, also natürlich kennt ihr das Lied. Elvis Presley wollte dieses Lied singen und Dolly Parton weigerte sich, es ihm zu verkaufen. Nicht, also eben 30 Jahre später erst sang es Whitney Houston. Aber Elvis wollte dieses Lied sofort haben. Diese eine Entscheidung, dieses Lied nicht zu verkaufen an Elvis Presley, hat ihr mehrere Millionen Dollar von Royalties, also über die Jahre gemacht. Also nochmal in den 90er mit Whitney Houston, als der Bodyguard-Film rauskam und so weiter. Genau, aber das war, sie musste wirklich mit Colonel Tom Parker, also Elvis' Manager, sieht die Elvis-Folge, aber Colonel Tom Parker hat wirklich Dolly Druck gemacht, dieses junge, blonde Mädchen nicht zu erpressen, aber Druck gemacht, das zu verkaufen, und sie weigerte sich und alle nannten sie naiv und bescheuert und The King will dein Lied kaufen, und na, wie gesagt, also Schließlich war das die schlaue Entscheidung. Es war ihr Song, sie wollte es behalten und es verdiente ihr Millionen über die Jahre. Genau. Das andere von der Zeit, im gleichen Jahr, 1974, war eben auch Jolene, war in den Charts zur gleichen Zeit wie I Will Always Love You und Love Is Like a Butterfly. Und zur gleichen Zeit Please Don't Stop Loving Me mit Porter Wagner, ein Duett. Genau, also ich denke mal ab dann, also wo sie sechs Jahre lang immer in den Country-Charts war, ununterbrochen, und dann so Lieder wie Jolene und I Will Always Love You, ich glaube, dann war sie wirklich ein bundesweit ein amerikanischer Star bei 1975, sage ich mal. Also das ist vor meiner Zeit, ich bin erst 82 geboren, aber das ist auf jeden Fall so eine Legende der 70er Jahre auf jeden Fall. Nochmal toppte sie die Singles-Charts in 1975 mit The Bargain Store. Und sogar Superstar, ein anderes Lied, das ich gar nicht wusste, dass Dolly Parton sang. Ich kannte das als Kind von Viva oder sowas. Nach dem Schluss mit dem Wagner Show wollte sie eine neue Richtung, also ihre Karriere fördern, Solo-Karriere, fing mit einem neuen Manager an, 76, und wollte erstmal mehr so Mainstream-Pop, also von Country sogar raus und noch berühmter werden. Es dauerte ein paar Jahre, bis sie ihre Fans überzeugte, also ihre eigentlichen Country-Fans, die so weit mitkamen und dann schließlich ein komplett neues Publikum fast finden musste. 1977, Here You Come Again, war auf jeden Fall ihr erstes Platinum, like Millionen Seller. Toppte die Country-Charts, war irgendwie Nummer 20 oder so in den Pop-Charts. Sie bekam kurz darauf nochmal eine Pop-Chart in den Top 10. Und eins, was ich kenne, kam auch von 77. Two Doors Down und It's All Wrong, It's All Wrong, But It's All Right. Ich glaube, das ist bekannt, aber wahrscheinlich nicht für euch. I don't know. Das war auf jeden Fall, ja genau, also nochmal Top 20er in den Pop-Charts, Nummer 1 in Country-Charts und das Ganze. Und das war dann auch wieder so ihr normales Ding für die, also in ihrer Pop-Karriere in den 70er, frühen 80er so. Sie hatte viele, viele Alben und Singles in den Charts zur gleichen Zeit, vielleicht nicht immer Nummer 1, also vielleicht keine Rekorde wie Elvis oder Frank Sinatra oder so, aber ununterbrochen war sie auf jeden Fall, hörte man sie in den Radio für Jahrzehnte, kam Dolly Parton immer mit den neuesten Hit des Jahres Jahrzehnte, wie gesagt, Legende. In dieser Zeit wurden Leute auch wirklich neugierig. Wer ist denn Dolly Parton, die irgendwie aus Tennessee, aus dem Nichts, aus seinem Einzimmerhütte in den Wald in East Tennessee herkommt? Und Barbara Walters, eine sehr, sehr berühmte Journalistin, also obwohl sie vor meiner Zeit ist, sie war auch in den 80er berühmt und ist in Filmen und jetzt ist gerade ein Meme mit Sean Connery überall, das ist Barbara Walters. Und Barbara Walters Special 1977, das war, also genau als Dolly Parton Here You Come Again rausbrachte, war sie von Barbara Walters interviewt, eben in so einem großen Special 1978 mit Cher. Ihr kennt alle Cher in ihrem ABC-Fernseh-Special. Und dann Carol Burnett an CBS, also Carol and Dolly in Nashville, war so eine Sendung, die, ich glaube, also so eine einmalige Sendung, keine Serie oder so. Dann in den 80er, sie kam immer mehr und mehr im Fernsehen. Roy Clark, Glenn Campbell sind große Moderatoren von CBS von der Zeit, die ich, also genau, das sind große Persönlichkeiten halt. Die hatten so 50 Years of Country Music mit Dolly Parton. Sie moderierte die NBC-Special The 70s, An Explosion of Country Music. Genau, also Jimmy Carter, der Präsident, war in dem, im Publikum. Mein Punkt ist, so, in der Zeit waren das ganz große Dinge in der Country-Welt und in Amerika und so weiter. In den 80er wurde ihr Erfolg noch größer. Drei Nummer-1-Hits hintereinander. Donna Summer schrieb Starting Over Again, also gesungen von Dolly Parton. Und dann Old Flames Can't Hold a Candle to You und 9 to 5, was sogar ich kenne. Diese drei wurden alle Nummer 1 in den Charts 1981. Und dann noch eine Top 10, Making Plans. Genau, das war mit Porter Wagner und alle haben sich gefreut. 25 Jahre haben sie sich nicht mehr gesehen und so weiter, bla bla bla. Es gab einen Film, 9 to 5, ich glaube, deswegen kenne ich den. Deswegen kenne ich das Lied auf jeden Fall. Das war mit Jane Fonda und Lily Tomlin. Es ist schrecklich 80er, also es ist sogar 1980, es ist sogar fast 70er Film. Genau, das Einzige, woran ich mich an den Film erinnere, ist, wie Jane Fonda aussieht und das Lied von Dolly Parton. Aber genau, ja, man kennt es noch, man hört es noch. Es ist so ein Workout-Song oder so. Es ist motivierend, genau. Jetzt gehen wir alle ackern, arbeiten, yeah. Auf jeden Fall, whatever. Sie bekam einen Oscar Award für den Best Original Song. Das in einem Film war, also Oscars hat ja mit Filmen zu tun. Und ja, 81 bis 85 hatte sie 12 Top 10 Hits oder so. Die Hälfte von denen waren auch Nummer 1. Und dann kam die Kenny Rogers Zeit. Leider, Kenny Rogers, whatever, like Wayne, ich habe keine Meinung über Kenny Rogers. Aber wenn man Dolly Parton YouTube, findet man viele Duette mit Kenny Rogers. Ich finde das ein bisschen schade, das sind halt nicht meine Lieblingsdinge, aber genau, das, ja, auch so 80er-Hits halt. Dieser Erfolg ging weiter durch die 80er. Ich glaube, sie hatte, 87 hatte sie 5 Wochen einen Nummer-1-Hit in den Charts. Die Lieder kenne ich gar nicht, das ist die komische Zeit. Ich glaube, keine Ahnung. Phil Spector's To Know Him Is To Love Him. In der Zeit bekam sie auch ein paar Grammy Awards für diese Lieder. Das schien aber eigentlich lange Zeit dann das Ende vom goldenen Zeitalter von Dolly Parton. Spoiler ist es nicht. Also einen Spoiler gebe ich euch. Wir haben das Jahr 2020. Dolly Parton war nie so erfolgreich, berühmt oder so gar reich wie heute. Alles bis jetzt ist es euch nur zu erklären, dass wir alle Dolly Parton unser Leben lang schon kennen. Ihre Karriere legte aber noch nicht mal richtig los. Wenn man heute Dolly Parton sagt, redet man über viel mehr als eine Country-Sängerin aus den 70er oder 80er. Okay, das wollte ich mal spoilern, dass ihr jetzt nicht irgendwie aufhört zu hören oder so. Diese Folge fängt erst an. Aber in den 90er hatte sie... Genau, irgendwie 90er Jahre war nicht so ihr Erfolg. Also es waren die 90er Jahre, 92 kam The Bodyguard raus und dann sang Whitney Houston, I Will Always Love You. Und genau, aber das machte Whitney Houston zu einem Superstar. Ihr wusstet wahrscheinlich gar nicht, dass Dolly Parton dieses Lied schrieb. Amerikaner wussten das schon, ja, aber... das war auch nur eines von mehreren Soundtracks von Dolly. Die anderen eben... nicht so erfolgreich. Dolly sagte mal, Stürme verursachen nur, dass Bäume tiefere Wurzeln haben. Und ich glaube, das kann man so in den 90er von Dolly sagen, dass sie einfach in dieser Zeit ja, ihre Karriere vielleicht ein bisschen wechselte, Dinge vielleicht ein bisschen durchdachte. Sie war Millionäre, sie hätte jederzeit einfach in Rente gehen können, wie normalerweise Leute nach 30, 40 Jahren tun. Aber nicht Dolly Parton, bei weitem nicht, also bis heute nicht. Auf jeden Fall verkauften sich ihre Alben nicht so gut in den 90er. Sie hatte immer noch also gute Singles und verkaufte Alben, also so, sie war immer noch ein Superstar, aber das war halt relativ gesehen weniger als in den 80er, okay? Genau. Schließlich das Jahr 2000 und hier kommt die eigentliche Golden Age, goldenes Zeitalter von Dolly Partons. 2000 gründete sie ihr eigenes Label, Dolly Records, und hatte dann somit ihre komplette, hundertprozentige eigene Freiheit mit was und wie sie es machte. Sie produzierte schon viel in den 90er. Parton-Fans könnten vielleicht ein halb Dutzend gute Alben aus den 90ern nennen, die auch in Charts kamen und so viele Duets, Collaborations. Es war die Zeit von AIDS-Alben und die Dinge, die ich mit jedem Musiker in den 90er so erwähne, Michael Jackson und so weiter. Es gab ein Cover von Neil Young's Song After the Gold Rush, gewann einen Grammy Award und sie bekam, also wurde in den Country Music Hall of Fame reingebracht. Wurde in den Country Hall of Fame eingetragen? Ja, let's say eingetragen, sure. Das war 99, das war 1999, Jesus Christ. Und ich glaube, bis dahin, oder nee, okay, ja, yeah, also jetzt insgesamt hat sie über 3000 Lieder geschrieben, okay? Das ist eine andere Zahl, die ich euch geben kann, wie lang und erfolgreich ihre Karriere war. Nicht nur, like, I Will Always Love You und Jolene. Also viele, unzählige Tony Awards, Emmys, Grammys, sogar einen Oscar. Sie hat alle, Golden Globe, weil sie auch, also auch für Best Actress und so weiter. Genau, sie war in den mehreren Filmen, also auch in den 80er war sie ein paar Filme. Rhinestone, Steel Magnolias, Joyful Noise. Also man kann Dolly Parton auch in Filmen als Schauspielerin sehen, auf jeden Fall. Wäre ich älter, also sogar die Generation von meinen Eltern, würde ich dann auch Dolly Parton als die Country-Sängerin mit riesen Brüste Erfolg. Oder vielleicht wäre sie einfach noch eine Country-Sängerin, die es als Popstar geschafft hat. Das ist like Miley Cyrus oder so. Aber ich bin zu jung für sowas, okay? Für mich, und auch zu schwul, whatever. But für mich ist sie eines der besten Bluegrass-Sängerinnen. Denn erst so für meine Generation hat sie sich nochmal neu entwickelt. Und die ganzen Bluegrass-inspirierten Alben, das ist eher so mein Ding. The Grass is Blue, 1999, gewann auch gleich ein Grammy Award for Best Bluegrass Album. Little Sparrow, 2001. Also hier fängt so mein Gold, also Country, yeah, Country und Pop, like, okay, that's cool. Genau, aber ihr Country-Dinger finde ich toll. The Halos and Horns, Stairway to Heaven, also dieses Cover von Led Zeppelin, eine Bluegrass-Version, es ist fantastisch. Und dann eben viele so Folk-Rock, so Imagine von den Beatles und Where Do the Children Play, Crimson and Clover. Viele, viele Dinge im Bluegrass-Stil. Das machen auch andere Bands. Also ich habe Rocket Man in Bluegrass-Version in meiner Playlist und so weiter und so fort. Aber genau, ich finde das halt klasse. Und genau, da finde ich Dolly Parton auch als Musiker, Sängerin und so spitze. Einfach fucking unschlagbar, was Bluegrass angeht. Genau, aber die meisten Amis würden sie als Country-Legende oder sogar Pop, also die Leute, die in den 80er großgewachsen wurden, die vielleicht 10 Jahre älter sind als ich, würden sagen, sie ist eine 80er-Pop-Sängerin, die dann abstieg. Und Leute, die so alt wie sie sind wie meine Eltern, kennen sie von The Wagner Show und finden sie ist vielleicht eines der besten Country-Sängerinnen aller Zeiten. Genau, und Leute, die in meinem Alter sind, finden sie halt die beste Bluegrass-Sängerin aller Zeiten. Und das ist Dolly Parton. Und für Kinder ist es halt die Patin, die sie beigebracht hat zu lesen oder die sie Bücher geschenkt haben oder die Achterbahn in Dollywood gefahren sind. Okay, sie ist halt noch vielfältiger als nur Musik. Ich komme mal langsam zu Dollywood. Ich wollte eigentlich nur über Dollywood erzählen und vielleicht weniger über Dolly Parton selber, aber das Ganze gehört zusammen. Man kann Dollywood nicht von Dolly trennen. Also wie Michael Jacksons Never Never Land Ranch oder Elvis' Graceland, aber dann doch auch überhaupt nicht sowas, denn Dolly Parton ist ja eine Heldin. Diese Folge ist gar nicht über eine Country-Sängerin. Die Musik ist nur, um euch zu zeigen, wie wir sie kennen. Sie ist auch eine Persönlichkeit in Interviews. Interview mit BBC. wie in der BBC fragte sie jemand mal, wie siehst du immer so jung aus oder wie bleibst du so jung aussehend? Und sie sagte, well, good lighting, good doctors and good makeup, also gute Beleuchtung, gute Ärzte und gutes Make-up. Das sagte sie mit 74 Jahren. Das ist also nicht so lange her, aber Fakt ist, ja, sie hatte eigentlich viele Operationen. Sie sagte, ignoriere nie deine Wurzeln, deine Heimat oder deine Haare. Also ich glaube, selbst man kann sich gar nicht Dolly Parton ungeschminkt vorstellen. Sie sieht immer wie eine Puppe aus. Puppe ist ja auch auf Englisch Doll. Also ihr Geburtsnamen ist Püppchen, like, so heißt sie. Aber sie sieht auch ein bisschen wie eine Barbie aus. Sie sagte mal, der einzige Weg oder die einzige Methode, mich ohne Make-up zu erwischen, ist, wenn mein Radio in meiner Badewanne fällt, an Stromschlag, Stab oder was auch immer. Und dann würden sie halt so finden. Und sie sagte, hoffentlich dann würde trotzdem mein Mann ein bisschen Lippenstift auf meinen Lippen schmieren, slap on a little lipstick, bevor sie mich zum Morgue, Jesus Christ, was ist Morgue? Nicht Gruft, Bestattungsding bringen. Genau. Und dann ein sehr berühmtes Zitat, was man überall oder immer in diesen Zitatseiten sieht, ist, dass gleich oben steht, sie sagte, if I see something sagging, bagging or dragging, I'll get it nipped, tucked or sucked. Das ist auf Englisch besser als auf Deutsch, finde ich. Wenn man irgendwas hängen sieht, also sagging ist hängen, bagging ist wie ein Sack, also wie ein Beutel, oder dragging ist schleppend. If you see something sagging, bagging or dragging, I'll get it nipped, tucked or sucked. Also das sind OPs, also operieren lassen. Ja, genau. Und sie hat schon, also mehrere. Wenn man 10 Jahre jünger ist als ich, ist Dolly Parton die verrückte alte Dame mit viel zu viel fucking Botox und viel zu viele fucking Brüste-OPs, okay? Aber ich bin nicht 10 Jahre jünger als ich. So, ich kann mich noch erinnern, als Dolly Parton jünger war und sie ist immer noch eine strahlende Persönlichkeit, aber sie ist schon sehr bekannt und also ist auch sehr offen mit, on the Oprah Winfrey Show redete sie über ihre ganzen OPs und warum sie so ist und was das für sie bedeutet. Sie sagt einfach, das ist imperativ, also sie muss das tun für ihren Image. Sie wollte immer, seitdem sie 6 Jahre ist, eine berühmte Person sein und also macht Witze draus. Sie sagt, also auch eines der berühmtesten Dinge ist, it takes a lot of money to look this cheap. Es kostet sehr viel Geld, so billig auszusehen. Und ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht mal so aufgeschrieben, aber sie hat mal erzählt in einem Interview, dass sie eben, es gab so die Dorfschlampe, so die als sie ein Kind war und sie mal zur Kirche waren, dann tratschten immer alle, also redeten immer alle über diese eine Frau mit Stöckelschuhen und roten Lippenstift und, you know, gehärbten Haaren und die Ausschnitt viel zu niedrig und bla bla bla. Und Dolly Parton merkte, also sehr, sehr jung, mit 6 oder keine Ahnung, mit 8 Jahren, merkte sie, alle sagen zwar nicht nette Dinge über diese Dame unbedingt, aber trotzdem, alle reden über sie. Und sie wusste irgendwie so, wenn ich berühmt sein will, wenn einfach meine Mission, wenn mein Ziel ist, ich will berühmt, you know, rich and famous, wie also der amerikanische Traum, dann muss sie so aussehen wie die Dorfschlampe. Like, das hat sie sehr früh erkannt. Und wie gesagt, obwohl sie eine Art Frau ist, die über 50 Jahre mit einem Mann verheiratet, und das ist ihre erste Ehe, sieht sie schon aus wie die, ja, yeah, like Stöckelschuhen und roten Lippenstift und Perücken und so weiter. Sure. Das Ding ist, ich hab gesagt, ich würde ihre Brüste nicht mehr erwähnen. Das war eine Lüge. Ich wusste das auch, als ich das sagte. Dolly Parton Hits. Es gibt so viele Lieder über Dolly Partons Brüste. Ja, es gibt viele Lieder über Dolly Parton, aber genauso viele über ihre Brüste wahrscheinlich. Nicki Minaj, Drake, das war Make Me Proud, haben sie Dolly Partons Brüste erwähnt. George Jones, Merle Haggard, es ist halt ein Thema bei uns. Okay, Code of Many Colors, das ist 2009. Also sie hatte ihren zweiten Oscar, glaube ich, für den Best Original Song für Traveling Through. Das war für den Film Transamerica 2005. Sagt mir nichts. Auf jeden Fall ist das dieser Film. Das war über eine Transfrau und Parton hatte nichts dagegen. Weder der Film noch Partons Lied war anti-trans. Und das war 2005, nicht 2020. Und zu der Zeit hatten viele damit ein Problem. Viele waren halt anti-trans. Dolly Parton nicht. Und ja, also genau, das war ihr egal. Im nächsten Jahr hatte sie den nächsten Number One Single. Sie sagte einmal in Billboard 2014, ich musste gegen sehr viele, viele Leute gehen, einfach um mich selbst zu sein, sagte sie. Und jeder sollte einfach erlaubt sein, erstens zu sein, wer sie sind und dann auch zu leben, wer sie lieben wollen. Genau, like, so ein Mensch ist sie. Sie sagte auch, wäre ich nicht eine Frau, wäre ich ein Drag Queen for sure. Ich mag das ganze Flair und ich würde in diese Stöckelschuhe, like High Heels, anziehen und putting on the big hair, diese große Haarperücken anziehen. Ich wäre wie RuPaul, sagt Dolly Parton. Ja, yeah, weil sie ist so. Sie sieht eigentlich wie eine Transfrau ist. Aus, aber yeah, it's fucking Dolly Parton. Ich glaube, Transfrauen wollen einfach, sie denken sich, okay, was ist das weiblichste Frauenbild, das es in Amerika gibt? Marilyn Monroe, come on, viel zu lange tot. Dolly Parton, es ist Dolly Parton. Klar, Dolly Parton sieht wie eine lebende Barbie aus. Yeah, auf jeden Fall, apropos, das nächste, 2007, war das erste Single von ihrer eigenen Label Dolly Records. Und im nächsten Jahr kam Backwoods Barbie. Das war 2008, gar nicht mal so lange her. War Nummer 2 in den Country Charts. Backyard Barbie kenne ich auf jeden Fall. Yeah, anyways. Das ist neu genug, dass ich das einfach als moderne Lieder erkenne. Und dann, ja, es gibt jetzt ein 9-to-5 The Musical. Wo, ja, genau, also sie haben einen Musical aus dem 1980-Film gemacht und sie sprach auch über Michael Jackson in der Zeit, wo er starb, weil sie kannte Michael Jackson persönlich. Das Ganze war interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich Dolly Parton in der Michael Jackson-Folge erwähnte. Ich glaube aber schon. Like, sie haben beide einen like Theme Park, also so eine so Dings mit Achterbahn und Karussell und ich stelle mir immer vor, sie haben sich Rat gegeben, welche Achterbahn besser ist oder I don't know. Also es ist schon eine komische Freundschaft, aber ja, genau, sie kannten sich auf jeden Fall. Und 2009, wenn man neugierig ist, wer Dolly Parton ist, es gab eine 4-CD-Boxset, die eigentlich einfach Dolly mit 99 von ihren besten Liedern über ihre ganze Karriere, so Best of sozusagen. Und dann so DVD, Live from London 2009. Ich glaube, ein paar Videos von der Tour habe ich bei YouTube gefunden. Die kann man sehen, wie moderne Dolly immer noch rockt. Ja, yeah, sold out Konzerte in Londons O2 Arena. Und Billy Ray Cyrus, genau, 2010. Sie war ja lange Zeit Freunde mit Billy Ray Cyrus. Die sind seit Jahrzehnten Country-Sänger. Billy Ray Cyrus, ein One-Hit-Wonder aus den 90er. Dieses Achy Breaky Heart-Lied, das ich so oft mit schrecklichem deutschen Akzent gehört habe. Genau, die haben zusammen einen Lied rausgebracht, Brother Clyde. Also Billy Ray Cyrus kennt ihr wahrscheinlich eher als Dolly Parton, aber das ist eine Schande und ihr solltet euch schämen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum ihr alle Billy Ray Cyrus kennt, but you guys fucking Jesus Christ, you stupid fucking. Anyways, und dann am 11. Februar 2012 starb plötzlich Whitney Houston und Dolly Parton sagte, meins ist nur eins von Millionen von Herzen, die über den Tod von Whitney Houston gebrochen sind. Aber ich werde immer dankbar sein und einfach in awe, also in what's awe? Ehrfurcht oder so. einfach von dieser wundervollen Performance, das sie von ihrem Lied gemacht hat, also I Will Always Love You. Und dann schrieb sie, Whitney, I will always love you, you will be missed. Und nahm dann das Lied nächstes Jahr wieder auf, so in Ehren von Whitney Houston. Dolly Parton sagte, also genau, dieses Lied, sie kann machen, was sie will, aber das Lied gehört Whitney Houston. Like, keiner kann das übertreffen. Yeah, sie produzierte auch ein paar Filme. Ich weiß gar nicht, das sagt mir nichts wirklich vielleicht, aber in den 80er, Stories from the Quilt, sie hatte diese Sand Dollar Productions. Sandy war aber auch Besitzerin, glaube ich. Und dann ein paar Fernsehserien mitproduziert, so like Babes. Bekam einen Oscar für den Best Dokumentarfilm. Und ja, yeah, Straight. Oh, Father of the Bride Part 2, Straight Talk. Genau, da war Parton drin. Das stimmt. Ja, Father of the Bride. Ja, das waren lustige Filme in den frühen 90er. Sabrina 1995. Also Sabrina the Teenage Witch, glaube ich, genau, hat sie auch mitproduziert. Und ja, viele, also auch Dokumentarfilme über Sänger und so weiter. Einfach, wenn sich ein Leben oder eine Karriere Dolly Parton interessierte, dann half sie, produzierte sie halt einen Film drüber. Finde ich auch sehr cool. Und ist immer noch am Machen. Sie gründet gerade eine neue, nee, 2015 gründete sie eine neue Firma, die heißt Dixie Dixie Productions und genau, macht Filme mit NBC und Magnolia Hill und so weiter. Also, ja, okay, Dolly war in vielen Filmen und Fernsehsendungen, ist selber ja Produzentin und so, hatte ihre eigenen Shows schon, also von The Wagner Show bis sogar Dolly Ausrufezeichen. Ein, zwei Jahre in den 70er bei Hannah Montana mit Miley Cyrus war sie dabei. Sie waren in Beverly Hillbillies öfters immer wieder zu sehen, weil man liebte es, wenn Country-Sänger bei den Beverly Hillbillies waren. Und es ist viel zu viele eigentlich, um für mich das alles aufzuzählen. Sie machte es über 50 Jahre, okay? Also Dollywood, nicht so weit von der Appalachian Trail, dieser Wanderweg, es ist ein 3500 Kilometer langer, Fernwanderweg, das von Maine ganz, ganz im Nordosten bis nach Georgia im Südosten geht und eben auch an der Grenze von South Carolina oder eher North Carolina, genau, und Tennessee. Dort in der Nähe von East Tennessee und Südeast Kentucky ist ein wunderschöner Ort in Amerika. Der Appalachian Trail selber wurde so 1930er entwickelt, gegründet. Die Cherokee National Forest, also ein Riesenwald, wurde auch in der Gegend. Das sind 2400 Quadratkilometer oder so. So um Rowan Mountain und genau diese Berge mit kleinen Flüssen, Bechern, die berühmt für Whitewater Rafting sind, also schöne Natur und so. Und dann eben auch Knoxville ist nicht so weit weg. Die 1982er World's Fair, Weltmesse, wie heißt das nochmal auf Deutsch? I don't know. Ja, Weltmesse? I forget. Jesus. Auf jeden Fall, 1982 waren 11 Millionen Besucher da. Das ist eines der populärsten Weltdinger, die es bis heute überhaupt gab. Ich habe viel mehr über Kentucky und Tennessee erwähnt in den Folgen über die US-Geografie. Das war so eine neunteilige Miniserie, die einzige Miniserie, die ich für Amerikaner für euch gemacht habe. Ist also leicht zu finden. Genau, das hieß, glaube ich, sogar Bourbon oder Kentucky oder Tennessee oder irgend sowas, die Folge. Was ich bestimmt auch da erwähnt habe, ist nämlich irgend so ein Freizeitpark, das 3 Millionen Gäste in einer typischen Saison hat, also so Mitte März bis so Weihnachten. Dollywood ist auf jeden Fall die größte, ja, also Freizeitpark, die größte Touristenattraktion in Tennessee schlechthin. Obwohl es das Elvis-Museum gibt und Memphis und Nashville und das Ganze, also ist ja praktisch ein Teil von, genau, also ja, aber als eigenes Business, als einzelnes Business ist Dollywood auf jeden Fall das größte Ding in Tennessee. Es fing viel bescheidener an. Ich mag die ganze Story hinter Dollywood. Also es waren erst so zwei Brüder, die 1961 so eine winzige so Touristen, ich würde es nicht mal Freizeitpark nennen, aber schon, also so eine winzige Touristenattraktion gegründet. Also sie kamen aus North Carolina, so direkt, sind nicht so weit weg von, also das ist ja noch Ost-Kentucky hier, in Ost-Tennessee. Und sie nannten das Ganze so ein Rebel Railroad, so ein winziges Freizeitparkchen, wo man so eine Dampfeisenbahn fahren konnte oder halt nehmen konnte. Und dann sah man halt so einen General Store, so einen Schmied und Saloon, so typisches, nicht unbedingt Wildwesten, denn dies war 1961, genau 100 Jahre nach dem Beginn vom Bürgerkrieg. Und das war dann auch ein bisschen, um das zu feiern, war gerade in. Und deswegen gab es das Ganze so einen Bürgerkrieg-Feeling. Von der Eisenbahn aus, von diesem Zug aus, konnte man halt so Union, also die Guten, die in blauen Uniformen gegen Sklaverei, die Union-Soldaten, konnte man eine Attacke sehen. Und natürlich Zugräuber, like Train Robbers und Indianer, selbstverständlich. Und dann die Eisenbahn selber und ihre Riders, also die Passagiere, wurden von Konföderierten beschützt. So, weil wir befinden uns ja in Tennessee. Genau, so die Bösen sind die Guten im Süden. Und das Ganze ist entzückend. Das Ganze gibt es schon 50 Jahre nicht mehr. Aber die Brüder hatten schon eins in North Carolina und war auch erfolgreich. Und das war so das zweite von diesem Franchise. Genau, und dann haben sie noch in den 70er oder so nochmal, da wurde Rebel Railroad gekauft und wurde Gold Rush Junction umbenannt. Es änderte nicht viel, aber sie bauten dann noch so ein Theater hinzu. Das Ganze von dem Originalen ist schon längst weg, also Spoiler, aber genau, da war sogar eine Kirche und so weiter. Und 67 dann wurde es Silver Dollar City. 1967, ich glaube, es gab mehrere Silver Dollar Cities. Also die 70er Jahre ist ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich glaube schon, weil ich glaube, es gab das erste in Branson, Missouri, und ich kenne Silver Dollar Saloons und so. Ich glaube, aber das eine hat mit dem anderen, ist halt ein sehr beliebter Name, Silver Dollar. Es gibt ja die riesigen Münzen, die aus Silber mal waren, gibt es heute immer noch Silber Dollar Münzen. Heute sind sie halt nicht mehr aus Silber, aber es gibt immer noch 1 Dollar Münzen. Das überrascht euch vielleicht, aber solltet es nicht tun. Genau, und dann Hershens, Leute, die es gekauft haben, haben nochmal eine Million reingesteckt, haben eine weitere, also immer noch Dampfeisenbahn erweitert. Und da gab es halt so zwei Linien, die 70 und 71. Genau, also super entzückend süß, so konföderierte Bürgerkrieg, Wilder Westen Ding. Auf jeden Fall 10 Jahre später, 86, kaufte das dann Dolly Parton. Nicht sofort und auf einmal, sondern hat erstmal investiert und übernahm das langsam, keine Ahnung. Aber 86 hat sie zum ersten Mal Geld reingesteckt und es wurde dann nochmal eröffnet als Dollywood. Sie hat am Anfang, das war wirklich ihre Leidenschaft. In den 80er war sie Superstar und wie gesagt, das war auf jeden Fall ihr Höhepunkt von wegen Film- und Fernsehkarriere als Schauspielerin und einfach Moderatorin und Personality, einfach als Promi, die alles machte, im Alter vor Instagram-Influencers und so, aber genau, sie war die erste Paris Hilton, bevor es Paris Hilton gab. Jeder kannte sie und hat mit allem irgendwie mitgemacht und war oft im Radio und das Ganze. Genau, auf jeden Fall war dann ihre neue Leidenschaft Dolly Parton. Und das ist bis heute noch so. Sie hat viele andere Dinge am Laufen, aber Dollywood beschäftigt sie schon sehr viel. Und dann die ganzen Festivals und Events und das Ganze, die in Dollywood passieren, das erkläre ich alles noch. Aber natürlich, also da ist sie immer beteiligt und hat auf jeden Fall ihr eigenes Imperatum, ihr eigenes Kaiserreich so kreiert. Auf jeden Fall steckte sie dann viel Geld rein und entwickelte Dollywood so langsam über die Jahrzehnte, über 40 Jahre oder 35 Jahre in was es heute ist. Jetzt, sie gründete ein Dollywood Company, also hieß auch so, und eröffnet dann so ein Abendessen-Theater, also wie ein Komiker-Club oder halt so ein Speakeasy-Art-Ding, so gemütliches Theater, wo man auch essen konnte. Und dann die Dolly Parton's Stampede, ein Wasserpark, heißt das auf Deutsch? Ja, schon, Wasserpark, oder? So Waterpark, Dolly's Splash Country. Und dann so ein Kurort, mehr oder weniger, so ein Spa, Dreammore Resort, genau. Und dann, das ist alles so ein Pigeon Forge, das war so ein neues Ort, was sie gemacht hat. Wie Disneyland oder Disney World eigentlich ja viele Viertel hat, so die Epcot Center und Animal Kingdom und das Ganze, so hat Dollywood auch alle 10 Jahre ein neues Viertel gebaut, fast ein neues Freizeitpark mit neues Theme, also Freizeitpark auf Englisch oder auf jeden Fall amerikanisches Englisch ist Theme Park, also Themenpark, und jedes Ding hat dann auch so ein eigenes Thema oder Motiv, genau wie Disney World, also daher haben wir das Wort mehr oder weniger. Genau, also Oktoberfest zum Beispiel im Gegensatz ist ein County Fair. Das wäre das bayerische County Fair, Bavarian County Fair bei uns und nichts anderes. Also ist nicht mal ein Theme Park, weil es ja nicht ganz ja da ist. Ein Theme Park ist in Freiburg, Europapark. Genau, Dollywood ist Europapark. Genau wie das. Da gibt es das eine spanische Ding und da gibt es sogar ein riesen Patriots-Bild, so ein amerikanisches Gebäude. Ich glaube, das ist nur ein Parkhaus oder Hotel oder keine Ahnung. Aber genau so muss man sich, genau wie Disneyland, wie es auch einen Wild West-Ding hat und alles Mögliche, hat Dollywood auch so verschiedene Dinge, aber viel mehr Country-Western, wegen Country-Western-Musik, klar. Aber auf jeden Fall, also Dollywood ist nicht irgendwie so aus den Hunderten von Freizeitparks, die Amerika hat. Amerika hat hunderte Freizeitparks, erstens. Dollywood ist Nummer 24. Also die ersten zwei sind ja Disneyland und dann Universal Studios und genau das Ganze, also die Großen sind schon weltberühmt, sehr groß, und dass Dollywood überhaupt in die Top 50 ist, ist schon eigentlich erstaunlich. Genau, wie gesagt, 3 Millionen Besucher im Jahr, und dann, sie hat jetzt auch so Satelliten, so eigene Franchises, also so Ketten in Branson, Missouri und Myrtle Beach in South Carolina. Und hatte mal eins in Orlando, aber konnte dann, also in Orlando sind so viele Freizeitparks, inklusive die allergrößten der Welt, wie Disney World und so. Dollywood hat aber 4.000 bis 5.000 Angestellte, und das ist auf jeden Fall das Größte in der Umgebung, wenn nicht im Staat, also keine Ahnung, nicht unbedingt in ganz Tennessee, aber auf jeden Fall in der Umgebung. Und so langsam von 1986 bis 2010 verdoppelte sich die Größe auf 61 Hektar. Es ist jetzt noch größer und wächst. Was ich sehr cool finde, ist die Eagle Mountain Sanctuary. Sanctuary ist was? Oh Gott. Wo man Tiere rettet, Tierschutz-Dings. Das ist so ein, also draußen, so 91 oder so gegründet. Da haben sie auch ein Theater gebaut, und dann in dem Theater haben sie dann so Dokumentar, also halt, ja, so lehrreiche, bildende Shows über Vögel, The Birds of Prey, also Raubvogelshow, in so einem 300-Sitz-Theater. Und dann eben auch, ja, so ein riesen Adler und also Raubvogel- und Vogelschutzding gebaut. Auch so ein, also Butterfly Emporium, Emporium, like Schmetterling Emporium, so. Und dann ein you know, weiteres Restaurant und eine Bäckerei und Garten. Und es hat sogar dann, ich glaube, zur gleichen Zeit in 92 oder so, also an einen größeren Theater und dann sogar eine Radiosendung, Radiokanal, WDLY-FM. Wenn man den Radio im richtigen, also bevor es Internet gab, wenn man in dem Freizeitpark war, konnte man sein Radio einschalten, sein Walkman-Radio und dann trotzdem was gestreamt hören und Dolly Parton-Musik und also halt ihren eigenen Radiosender, like, ja, das sowas spricht zu mir, finde ich sehr cool. Genau, und dann, ja, irgendwann mal wurde der Haupteingang verlegt, weil das Ganze so gewachsen ist. Es, genau, ein Gebäude wurde zu was anderes gebaut. Also, genau, wie die lange, lange reiche Geschichte von Disneyland und so. Oder Disneyland ist ja noch 30 Jahre älter, aber haben sie so viel oft umgebaut und das Ganze. Aber heute, jetzt gibt es zum Beispiel so die großen Viertel, sind zum Beispiel Show Street, wo es einen großen Theater gibt und also sogar mehrere Theater und einen Southern Gospel. Das finde ich fucking mega geil. Tut mir leid, aber Southern Gospel Museum and Hall of Fame. Also genau, die kann man von den das würde mich so mega wahnsinnig interessieren, so wer die besten von aller Zeiten von Gospel, also vor allem Southern Gospel-Sänger waren. Da könnte man jetzt Namen sehen und dann so auf der Stelle googeln und eine Menge gute Musik hören. Genau, also das ist schon sehr cool. Und dann Rivertown Junction, wo es dann erstens, das ist das Dolly's Tennessee Mountain Home, also diese Einzimmerhütte, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, wo Dolly groß geworden ist mit ihren 9 Geschwistern oder ja 10 Geschwister damals. Und dann nochmal ein Theater, Smoky Mountain River Rampage Whitewater Rafting Ride, also so ein Wasserfahrt, genau. The Smoky Mountain River Rampage Whitewater Rafting Ride, das ist ja ein Zungenbrecher alleine, genau. Ja, und dann Craftsman Valley. Da gibt es so die Dollywood Grist Mill, noch ein Theater. Da ist dieses Adler-Ding und Wings of America Theater, wo ich erwähnt habe, dass sie diese, nicht unbedingt Doku-Filme, aber so Filme über Vögel zeigen. Und so eine kleine Kapelle, also so kirchenmäßig, Robert F. Thomas Chapel. Und die Calico Falls Schoolhouse. Ich glaube nicht, dass sie da eine eigentliche Schule hat, aber ich weiß nicht, also ich war nie in Tennessee, tut mir leid, aber genau. Und dann so Achterbahnen ist auch in den Craftsman Valley, so the Tennessee Tornado Coaster ist eine Achterbahn und die Blazing Fury Coaster und Daredevil's Falls Flume Ride, das ist so eine Tunnelfahrt und dann so kleine Museen und Shows und so messeartigen oder so wochenmarktartige kleine Dinger. Genau, einfach so, also Namen wie Daredevil's Falls, sowas findet man vielleicht weniger bei Disney und das finde ich schon sehr cool. Spricht viel eher zu mir. Ich bin da schon so die Marketinggruppe eher für Dollywood als Disneyland. Genau, und dann The Village, das war so ein, das war Dollywoods Version von der Dampflokomotive, ist da zum Beispiel das alte Theater, ein Karussell. Ich war, hört dann so eine Magie-Shop, das hört sich an wie das älteste Teil, aber ich bin mir da nicht sicher. Und dann die Country Fair, das ist schon sehr Jahresmarkt eigentlich, wie Oktoberfest oder so ist Country Fair. Genau, und dann gibt's die Dizzy Disc, nochmal so Achterbahn und so kleine Fahrten, The Amazing Flying Elephants und Lemon Twist und Shooting Star, Sky Rider, das ganze Dinge, The Piggy Parade. Ich fand einfach die Namen so toll, sonst würde ich das nicht alles, like The Lucky Ducky und Dolly's Demolition Derby, fuck yeah, was auch immer das sein soll, ich will das fahren, das weiß ich. Und dann The Scrambler, das hört sich wie The Gambler an, wie dieses Rennen, das ich gefahren bin, teilgenommen habe. Genau, like, und dann so Timber Canyon, das ist auch so eine Art Wild West Ding mit Mystery Mine Coaster, also so ein Bergwerk Achterbahn und Thunderhead Coaster, Dropline, Whistle Punk Chaser. Frag mich nicht. Und natürlich Lumberjack Lifts, also Holzfäller. Ach, ich weiß gar nicht, was, also, yeah, I don't know. Jukebox Junction, das ist für die Musikliebhaber da draußen. Dinger da sind, so die, the Rockin' Roadway Car, also auch so nichts unbedingt Achterbahnen, aber irgendwelche so kleine Fahrtdinger. Und nochmal ein Theater. Ich erwähne gleich, warum es so viele Theater gibt, warum jedes Viertel ein Theater hat. Also ich komme drauf zurück. Genau, und dann so, ja, Lightning Rod, das ist, hat immer noch, glaube ich, aber war auf jeden Fall die schnellste Achterbahn der Welt, ist in Jukebox Junction in Dollywood und heißt Lightning Rod. Könnt ihr googeln, hat ihre eigene Wikipedia-Seite für die Achterbahn-Freaks da draußen. Genau, Lightning Rod in Dollywood. Und dann so die Owens Farm. Natürlich muss Dollywood braucht dieses Freizeitpark eine Farm, natürlich. Das war wirklich, das ist eines der, nicht Silver Dollar Teile, aber eines der ersten Dinge, das angebaut wurde. So 87 bis 99 war es die Daydream Ridge, das erste Teil, was sie erweitert hat. Und dann Dreamland Forest, was ich gar nicht erwähnt habe, aber Dreamland Forest war so eine Art Märchenwald für Kinder. Gab es aber auch nur 10 Jahre. Genau. Und in den Owens Farm ist The Barnstormer. Ein Barnstormer ist ein Biplane, also eines dieser Flugzeugen, so Erster Weltkrieg-Flugzeugen mit vier Flügel, doppelschichtige Flügel, was auch immer. Und wenn sie fliegen würde, das ist Barnstorming. Und da gibt es eben so eine Art Achterbahn, so mit Flugzeug und einer Scheune, und das ist was für mich, das finde ich mega cool, genau. Und dann auch so für Kinder, so Soft Play und Splash Pad und so weiter, das auch so für kleinere Kinder, wie das Dreamland Forest auch eher für die Jüngeren war. Und dann Adventures in Imagination, was mal Dollywood Boulevard war. Das war so die Dolly Parton's My People Show in the Dream Song Theater und Chasing Rainbows Museum. Das ist sehr cool. Ich habe das nicht erwähnt oder doch? Keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall in eines der Dokumentarfilme, die ich geguckt habe. Das gibt es seit 2002. Genau, das ist eigentlich über Dolly Parton, aber da gibt es zum Beispiel Bilder von ihr mit Cher, mit Jane Fonda, mit Carol Burnett, mit Johnny Cash und dann so Dolly's Attic. Das ist so von Dollys ganzes Leben, so Dinge von ihrer Schauspielerin-Karriere. Also nochmal so ein Dolly-Museum, kurz gesagt, ja. Aber dieses Replika von ihr Tennessee Mountain Home, was ich erwähnt habe, ist auch ein Teil von dieses Chasing Rainbows Museum, genau. Und dann Wilderness Pass mit so einem Sky Zipline, also wo man auf so einem Kabel durch die Luft fliegt. Und ja, genau, so nochmal coole Achterbahnen mit Flügel und wo man drunten hängt und was es bei euch ja auch alles gibt. So, der einzige Unterschied zwischen Dollywood, also eines der vielen Unterschiede zwischen Dollywood und Oktoberfest und so, oder Europa-Park. Nee, Europa-Park hat sogar mexikanisches Essen, aber Dollywood eben auch, ja. Yeah. So, genau, es ist viel mehr so Southwest, East-West, Wild-West inspiriert, auf jeden Fall, Southeast meine ich, aber genau, inspiriert. Und dann eigentlich, was mich persönlich viel mehr interessiert an Dollywood, ja, also es ist ein sehr cooles Freizeitpark, wo ich viel Spaß haben würde, aber die Festivals sind, glaube ich, einmalig oder selten, außerhalb von Las Vegas oder so, weil wenn Dolly Parton jemanden fragt, so, hey, willst du mit mir auftreten oder willst du für mein Festival für, you know, AIDS oder Kinder oder keine Ahnung, gegen Krebs oder keine Ahnung, auftreten, sagen die meisten Promis ja. Sogar Michael Jackson, wie gesagt, und Johnny Cash, also die größten Superstars Amerika, fanden es eine Ehre, Dolly Parton überhaupt, also bekannt oder befreundet zu sein. Und deswegen sind Dolly Partons Festivals über die Jahrzehnte legendär. Jedes Jahr hat sie von Mitte März, Mitte April einen Festival of Nations, was ist so ein mega so kulturelles Event von der ganzen Welt. So Volkstänze von Polen und keine Ahnung was. Und dann so, also danach, so April von Mai, ist die Barbecue and Bluegrass Fuck yeah, wo die Bush Brothers and Company ihren riesen Bluegrass Music und Barbecue Festival haben. Das wäre auf jeden Fall was für mich und auch so meine Geburtstagszeit und das Ganze. Und dann nächster Monat, Mitte Mai, Mitte Juni, ist the Flower and Food Festival. Wird ganz groß gegessen und dann Summer Celebration danach. Das ist dann auch so die Zeit von 4. Juli und das Ganze. So, the Night of Many Colors, das ist so Feuerwerk und mit riesen Musikshow natürlich, die Night Experience und also Konzerte bis spät in die Nacht, weil es ist dann so Sommerzeit und Nachtachterbahnen, also das ist dann nochmal Dollywood, eine ganz andere Erfahrung, wo sie nachts so die Lichter anschalten und dann düst man durch den Dunkeln, nur mit so Lichter, also nur von Lichtern beleuchtet eben. Und dann jedes Jahr ein bisschen andere Shows, so einmal mit Trommeln oder einmal irgendwas mit Lichtern und also von Jahr zu Jahr verschieden halt. Also das nächste Monat ist the Southern Gospel Music, Professional Craftsmen, also so Handwerk und so weiter, was ich mir also unglaublich toll vorstelle. Da gibt es jetzt habe ich keinen Link zu, was ich Bilder beschreiben könnte oder so. Aber natürlich The Great Pumpkin Luminites, also so einen Kürbisschnitzerei-Festival-Challenge und Museum und also Show halt, Exhibition, Messe, keine Ahnung. Was ich mir auch sehr, sehr cool vorstelle. Genau, und dann kommt so die Weihnachtszeit, also Smoky Mountain Christmas, was ist Humana? Keine Ahnung, auf jeden Fall, das hat so viele Dinge gewonnen, so Preise von wegen beste Weihnachtsevent und bla. 5 Millionen Weihnachtslichter, keine Ahnung, also muss auf jeden Fall was zu sehen sein. Eines der Teiche oder Seen ist dann gefroren und dann machen sie so einen riesen Dinger mit, also Glacier Ridge heißt das, wenn man das irgendwie sich vorstellen möchte oder googeln, aber machen sie so eine riesen cooles Ding mit Eis und dann so eine nächtliche Parade in der Kälte. Genau, wie gesagt, es gab mal andere, das Ding in Florida schließt und es gab dann, also die anderen in Myrtle Beach zum Beispiel wird auch größer, das ist in North Carolina, also nicht so weit weg wie das für das Original, ein paar Stunden oder keine Ahnung, also halt an der Ostküste. Und South Carolina feiert sogar den 3. Juni 2011, okay, vielleicht nur einen Tag, ein Jahr, aber als Dolly Parton Day. Diese Parks boomen. Ich glaube, dieses Jahr muss schrecklich gewesen sein, aber ich habe jetzt keine Corona-spezifischen Fakten über wie viel Geld Dolly Parton verloren hat, aber allen ging es schlecht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber bis 2020 ging's bergauf. Das zehnte Zitat von dieser Folge oder so ist Dolly Parton. Also wir sagen immer, dass das bescheidene Mädchen, das aber doch so süß ist und in dem sich jeder Junge verliebt, ist the girl next door, das Mädchen nebenan. Und Dolly Parton sagte eben, ich sehe wie das Mädchen nebenan aus, wenn das Mädchen nebenan zufälligerweise in einem Freizeitpark wohnt, sagte sie mal. Und genau, dann, ich finde, genauso cool wie die Achterbahnen und die ganzen Lightshows und sowieso Country Music und Bluegrass und Festivals, ist auch die kleinen, so die Museen und die so Indianer-Dinger und einfach so Volkstraditionen von verschiedenen amerikanischen Gruppen, so von den Süden und von Tennessee und das Ganze. Auch eben viel Volksmusik und das, also ist sehr entzückend und hat auch so süße, kleine, kulturelle Teile, dass er eben sehr local und Tennessee und Appalachian und Kentucky-mäßig ist. Vor allem solche Dinge wie die Southern Gospel Museum, Hall of Fame und so weiter. Das alleine könnte eine Folge werden, dass Dolly Parton so eine Legende ist und dann Dollywood kennen alle. Wenn ich habe meinem Bruder gesagt, hey, ich mache eine Folge über Dolly Parton und sofort er so, hey, Dollywood. Und ich so, jaha. So, I mean, ist so Hauptpunkt der Folge. Also natürlich ist irre, was sie einfach mit purem Willen und Millionen Dollar erfolgreich gemacht hat und wie viel gute Dinge, die, also vieles Profit geht dann wieder an gute Zwecke und HIV und Kinder leiden und keine Ahnung. Es gibt für die Neugierigen da draußen auf jeden Fall eine 8-teilige Netflix-Serie über Parton und dann gerade eben. Ich glaube gerade, ich habe sie auf jeden Fall gerade eben geguckt, vielleicht war das schon über ein Jahr her oder so, gab es nochmal einen Dokumentarfilm über Dolly Parton und es gibt like NPR Podcasts über, like, was, ich glaube das heißt Dolly Partons Amerika oder so, ein Teil von Radio, nee, ein Moderator, der auch bei Radio Lab mitmacht, also so ganz, ganz große Podcasts ist so mein Punkt. Genau, und dann sie hat viele Ehren bekommen, sie hat viele Karriere-Highlights außer Musik und Freizeitparks und so. Sie gab viele Reden von Universitäten, die berühmt sind, weil sie so links sind und so mitmenschlich und so sind großzügig und das Ganze. Und als Country-Sängerin, wo die meisten eher für Trump wählen und eher, ja, schon eher rechts, also generell stimmt das schon, so Country-Musiker singen schon sehr viel über das Recht, Waffen zu besitzen und das Ganze und dass Elektroautos Kacke sind. Genau, und Dolly Parton ist eben nicht so. Also hat wirklich, wirklich, wirklich ihre eigene Bahn gemacht und dann noch als Frau und dann eben als nicht-typische Feministin übergeschminkt und riesengroße Brüste und Stöckelschuhe und Dolly Parton wusste halt, und das ist, glaube ich, sehr selten als Person schlechthin ist. Dolly Parton wusste sehr früh, wer sie war als Mensch. Ich meine sehr früh, so mit 6 Jahren, mit 7 Jahren. Dolly Parton hat sich, also ist gewachsen, hat sich geändert, wurde reifer und so weiter, weiser. Aber sie ist immer noch die 7-Jährige, die zur Dorfschlampin hochguckte und sagte, das will ich werden. Genau, Dolly Parton ist die berühmteste, beste Dorfschlampin aller Zeiten. Gibt sogar Dorfschlampen weltweit einen guten Ruf. Naja, okay, übertreiben wir mal nicht. Aber auf jeden Fall, sie hat honorare, also ehrenswürdige Doktore von Knoxville's College of Arts and Sciences und ich glaube auch andere, aber sie ist ja auch in der Hall of Fame, also ist, ja, alle haben irgendwie so komische PhDs, hat Bill Cosby auch, heißt ja nicht viel. Auf jeden Fall, sie ist die meistgeehrte Country-Sängerin aller Zeiten. Das ist auf jeden Fall ein Rekord, den sie wahrscheinlich, ich weiß nicht für immer, aber für lange Zeit halten will, weil Fernsehen, Medien schlechthin ist nicht mehr so, wie es mal war. Genau, auf jeden Fall 25 Gold, Platinum, Multi-Platinum-Alben, 26 Lieder, die Nummer 1 wurden in den Billboard Country Charts. Und also das ist alleine ein Rekord für eine Frau, also Künstlerin oder Sängerin. Und 42 Top 10 Alben, 100, das ist ein Rekord für, das ist ein Rekord, den nicht mal Michael Jackson oder die Beatles haben. 42 Alben und 110 Top 10 Charts Singles in den letzten 40 Jahren. Da hat vielleicht Frank Sinatra oder Beatles oder Michael Jackson vielleicht ein paar mehr, aber nicht viele. Also das Album-Ding ist ein Rekord. Also In einer Weise bricht sie Michael Jackson und Frank Sinatra und Beatles Rekorde. Das ist schon so, Dolly Parton ist schon ihr eigenes Ding, ihre eigene Genre, ihr eigenes Phänomen. Man kann sie nicht mit anderen vergleichen, man kann nur Miley Cyrus mit Dolly Parton vergleichen oder andere Country-Sängerinnen und Sänger sogar mit Dolly Parton vergleichen. Es geht nicht andersrum. Dolly Parton hat berühmtere Brüste als Madonna. Vielleicht nicht weltweit, aber auf jeden Fall in Amerika. So, selbst Madonna. Like, I'm just saying, okay, Dolly Parton hat auf jeden Fall ihre eigene Bahn. Es ist schon erstaunlich. 100 Millionen Alben weltweit generell, also in ihrer ganzen Karriere. 9 Grammy Awards und 49 Nominations, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Das ist die zweitmeiste Künstlerin. Einmal sagte sie, there's nothing like white trash. White trash sind weiße Leute, die in Trailer wohnen, so wie ich. Also weißer Müll, das ist der Abschaum das weiße Volk in Amerika. Da sagen wir white trash. Ihr seid also die also AfD oder Obdachlose, keine Ahnung, europäische Junkies, da sagen wir Euro trash. Aber wir sind white trash, wenn wir in Trailers wohnen oder keine Ahnung, Motorräder fahren und keine Ahnung. Genau, sie sagt, there's nothing like white trash in the White House. Weil, genau, natürlich schaffte es Dolly Parton zum Weißen Haus. Sie war, keine Ahnung, American Music Awards, Country Music Association hat sie 10 Awards, sind Preise oder Verleihungen oder was auch immer. Mir fällt immer das deutsche Wort nicht ein. Academy of Country Music, 7 oder so. Es ist immer, sie ist eines von nur, like, Reba McEntire, Barbara Mandrill, Shania Twain, Loretta Lynn und Taylor Swift. Das ist sie. Also das ist die einzigen, die jemals dieses Country Music Associations höchstes Ding gewonnen haben. Sonst waren es halt immer Männer. Und einmal hatte sie ein Entertainer of the Year in 78, zweimal Oscar nominiert und einen Tony Award, also das komplette, was auch immer das die Abkürzung ist. Genau, und Emmy sowieso für ihre Cher-Special in 78. Sie hat natürlich ihren Stern an den Hollywood Walk of Fame. Das hat sie 84 oder so bekommen. Das ist vor 67-12, genau, ich habe das schon richtig gesagt. Hollywood Boulevard, wenn man ein Selfie vor Dolly Partons Stern machen will. Sie hat es gibt eine Bronze-Statue vor dem Ratshaus in Sevierville. Das ist ihre Heimatstadt, also da, wo sie geboren wurde. Sie selber nannte diese Statue die größte Ehre, weil es eben von Leuten kam, die sie kannte. Und ja, gebe ich ihr recht. Jeder kann es irgendwie in einer fremden Stadt schaffen, aber die Leute, die dich kennen, die sind schwerer, dich zu bullshitten. Ja, genau. Und Grand Ole Opry ist eine große Ehre, hat sie schon 69 geschafft. Und Mrs. Magazine's Woman of the Year, Nashville Songwriters Hall of Fame, also die Liederschreiber. Okay, ich höre auf. Es ist immer die größte Ehre und oft Rekorde oder eine Gruppe von sehr wenigen Frauen oder keine Ahnung. Genau, ich glaube, sie ist generell in den Top 10 von besten Country-Sängern aller Zeiten. CMT, das ist eines der großen Country-Music-Zeitschriften, sagt, sie ist Nummer 4 in den, you know, Top aller Zeiten. Punkt. Like, George W. Bush gab sie, aber mehrere Präsidenten, muss ich sagen, gab ihre mehrere so Anerkennungen und das Ganze. Aber sogar W. gab ihr eine große Ehre. Nicht alle Leute, selbst berühmte Leute, haben Spezies. Was ist das nochmal? Ach, irgendein Pilz. Okay, naja, nicht so ehrenswert. Aber sie hat einen Pilz-Spezies nach ihr benannt. Das wächst in den Süd-Appalachia-Gebirgen. Das heißt die Japowiya Dolly Partiana. Genau, warum ein Pilz nach ihr nannt, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, es sollte, also normalerweise machen das Biologen, damit man mehr Anerkennung an dieses Pilz oder sowas bekommt. Viele Mücken und hässliche Bakterien und solche Krankheiten wurden nach Trump benannt, weil, also genau, also solche, ja, oft ist es halt ein Trick von Biologen. Aber hey, cool, ist schon eine Ehre, für alle Ewigkeiten wird ein Pilz nach ihr genannt sein. Ist schon was. Sie ist auf jeden Fall einmal in den Guinness Buch der Rekorde, weil sie, und ich finde, das ist ein cooles Rekord. Sie hatte die meisten Jahrzehnte einen Hit in den Top 20. Okay, das ist jetzt nur für Country, aber trotzdem. Der Rekord ist Jahrzehnte. Okay, das soll mal jemand so schnell toppen. Eben, da muss Miley Cyrus erstmal 70 Jahre alt werden und dann, yeah, also das ist, glaube ich, das steht mal für eine Weile. Und die hat auch, die, also sowieso, the female artist mit den meisten Country Billboard Charts und so weiter. Und hat auch Grammys für Kollaborationen, die ich einfach, ich habe jetzt keinen Bock, das zu erwähnen. Sie ist in den Nashville Songwriters Hall of Fame, the Small Town of America's Hall of Fame, East Tennessee Hall of Fame, Country Music Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame, Junior Achievement East Tennessee Business Hall of Fame, the Americana Highway Hall of Fame, the Grammy Hall of Fame, I Will Always Love You, 1974 recording, Blue Ridge Music Hall of Fame, the Gospel Music Hall of Fame, Music City Walk of Fame, Country Gospel Music Hall of Fame. Das sind alles so 2009, 2010, also neulich, Grammy Hall of Fame 2014 für Jolene. National Hall of Fame for Mountain Artisans 2014, the Happiness Hall of Fame, the East Tennessee Writers Hall of Fame. Ich habe gerade gesagt, ich würde keine Ehren mehr listen, aber dann dachte ich mir, doch, also einfach, dass ihr seht, wie verschiedene Genren, das ist, you know, Grammy schlechthin, also I Will Always Love You ist kein Country-Song, das ist, you know, like Whitney Houston und bla, aber dann eben Gospel, Bluegrass, Country und dann, you know, East Tennessee und Nashville und bla und dann auch Songwriters, also als, weil genau, sie hat ja Jolene und einen Lied geschrieben, den Elvis kaufen wollte und Lieder für Johnny Cash und Kenny Rogers und das Ganze, so Kenny Rogers, Kenny Loggins, whatever. Ihr seid sowieso keine Country-Fans, so you don't even care at all about Dolly Parton und ich sehe das an den Download-Zahlen. Ihr bescheißt mich kein bisschen. Ich weiß schon, was ihr hören wollt wegen fucking... Die Download-Zahlen lügen nie und deswegen, Spoiler, eine Comanche-Folge kommt bald und deswegen bleibt dran. Okay, Motherfuckers, fucking fuck you. Weil ich würde lieber die Dolly Parton-Folge hören als... fucking Comanche, but whatever. I know. Dolly Parton sagte aber, if you talk bad about country music, it's like saying bad things about my mama. Them's fighting words. Wenn du schlechte Dinge über country music sagst, dann ist das, als würdest du schlechte Dinge über meine Mama sagen. Them's fighting words. Das sind Kampfwörter. Also du sagst was Schlechtes über Country Music und dann gibt's Prügel, okay? Jesus, you guys, just get some culture. Sie sagte auch, it's hard to be a diamond in a rhinestone world. What was that? It's hard to be a diamond in a...
Strass.
World. Okay. Sie sagte auch, the way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain. So wie ich das sehe, wenn du den Regenbogen willst, musst du auch den Regen dulden. Und dann sagte sie auch, und das ist mein Lieblingszitat von Dolly Parton, schlechthin ist, if you see someone without a smile, give them yours. Wenn du jemanden ohne einem Lächeln siehst, gib ihnen deins. Und deswegen, vergiss nicht, have a nice day. Sie sagte auch, it's hard to be a diamond in a rhinestone world. Scheiße. Rhinestone auf Deutsch. Wait for it. Google Translate. German. Rhinestone. It's hard to be a diamond in a rhinestone world. Strass? Strass? an imitation diamond used in costume jewelry. Strass-Schmuck? Is that all you guys say? Strass?